Podcast for Change bei Staufen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast für Unternehmen im Wandel. Mein Name ist Janice Köser und ich bin Managerin der Akademie bei der Staufen AG. Wir bei Staufen sind davon überzeugt, dass in jedem Unternehmen ein noch besseres steckt. Heute bei mir zu Gast ist Verena Fink. Verena ist Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin der Unternehmensberatung Woodpecker Finch in Köln. Sie ist Beiratsmitglied beim kalifornischen IT-Dienstleister DocuSign, dem globalen Branchenführer Prozessdigitalisierung. Und für mich, liebe Verena, stehst du für und lebst digitale Transformation in Marketing und Sales. Und zählst durch eine Vielzahl von Publikationen und Vorträgen ganz sicher zu den Vordenkerinnen unserer Zukunftsökonomie. Ich verfolge insbesondere ja in den Social Media, wo du alles so unterwegs bist, und nimm wahr, dass du als Talkgast und Diskutantin in den ganz unterschiedlichsten Branchen unterwegs bist. Deine Vorträge, die stecken immer voller Praxisbeispiele und Analogien aus den verschiedensten Ländern und Kulturen und insbesondere auch den unterschiedlichsten Branchen und Anwendungen, die echt Lust machen auf erste Schritte in die KI-Welt. Du hast mir auch verraten, dass dir dabei wichtig ist, komplexe Technologie ganz einfach zu vermitteln und deine Erfahrungen zu teilen, so quasi vom Geheimtipp bis zum Fettnäpfchen. Und ganz nach dem Credo KI einfach machen, also doppeldeutig gesehen, einfach machen und einfach machen. Verena, was steckt denn hinter dem Modewort KI?
Für mich ist KI Technologie, die wir heute noch nicht komplett verstehen. Also ja, wir sprechen über selbstlernende Systeme, künstliche neuronale Netze, die wie unserem Gehirn nachgebildet sind. Die können also viele Datenpunkte miteinander verknüpfen. Und so sind es Software-Neuronen, die Wege zum Ziel durchspielen. Es ist manchmal schwer, sich das vorzustellen, weil es so komplex ist. Also es sind wie Netze mit Schichten, die Entscheidungen in Echtzeit treffen. Das sind meistens kognitive Modelle, die uns dabei helfen können, Informationen umzugestalten. Also wir können mit deren Hilfe Wissen generieren, wir können erinnern, bewerten, Entscheidungen treffen oder Probleme lösen. Und was manche Menschen missinterpretieren, für mich ist KI nicht verstehen. Also eine Maschine kann Daten, die reinkommen, immer nur vergleichen mit der Verständnisstruktur, die sie schon hat. Also es ist keine autonome Intelligenz, sondern sie ist, so wie wir sie heute sehen, abhängig von Menschen und sie ist auch nur so gut wie die Daten, mit denen sie trainiert wird. Deshalb haben wir heute die sogenannte Narrow AI, also eine Maschine, die besser Auto fahren kann oder besser Röntgenbilder analysieren als der Mensch, weil sie genau das gelernt hat.
Nicht seit der Pandemie erst und sicherlich dadurch gleichzeitig verstärkt, jonglieren Unternehmen ja mit den Herausforderungen in einem völlig neuen Spannungsfeld. Besonders der Mittelstand, das erleben wir hierzulande, bemüht sich in Zukunft der industriellen Digitalisierung zu stellen, auch wenn das Ganze noch ein bisschen schleppend vorangeht. Und dabei definiert ja jedes Unternehmen seine individuellen Lösungen. Einer unserer Best-Practice-Partner, die SAW EuroDrive zum Beispiel, als Antriebstechnikhersteller in Bruchsal, ist das beste Beispiel dafür, wie ein Unternehmen sehr erfolgreich mit Blick auf die Schnittstelle Mensch-Maschine alles ganz neu ausrichtet. Und hier erleben wir insbesondere auch Führungskräfte, die den Wandel als Chance anpacken und so richtig mitgestalten wollen. Das ist lange nicht bei allen Unternehmen der Fall. Deshalb, warum wird KI insbesondere im Mittelstand oft als Bedrohung wahrgenommen?
Naja, du hast ja jetzt bei deinem SEW-Beispiel aus Bruchsal ganz gut die Erfolgsfaktoren beschrieben. Und wenn ich die umdrehe, dann kommt daraus vielleicht eine Antwort auf deine Frage. Also viele Unternehmen, gerade im Mittelstand, scheuen die Investition in künstliche Intelligenz. Und ich kann natürlich den Reflex auch gut verstehen. Also wenn die Zeiten unsicher sind, so wie jetzt gerade, wenn die Budgets knapp sind, dann tendieren halt viele dazu, mehr von dem zu machen, was in der Vergangenheit funktioniert hat, statt auf Risiko zu gehen und was Neues auszuprobieren. Ich glaube, klar, der Invest lohnt, wenn wir nach vorne zum Kunden denken. Wir brauchen die Prognosekraft, vor allem dann, wenn die Welt da draußen immer komplexer wird und auch unsere Kunden weniger greifbar. Und das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, und das erlebe ich gerade auch im Mittelstand, wenn ich da mit Unternehmerinnen und Unternehmern diskutiere, dass die skeptisch sind, weil die Ergebnisse dieser KI-Analyse vielleicht nicht mehr mit ihren eigenen Gefühlen oder Meinungen zusammenpassen. Und da gibt es auch Führungskräfte, die sich zurückhalten, weil sie befürchten, dass durch so eine KI vielleicht im Auswahlprozess ihr eigener Entscheidungsspielraum eingeschränkt wird oder dass sie nicht mithalten können, weil sie nicht die analytischen Fähigkeiten haben. Und für mich geht es gar nicht um das Entweder-Oder, sondern ich glaube, dass wir immer Intuition und Erfahrungswissen brauchen, um überhaupt eine Analyse anzustoßen, egal ob mit KI oder ohne. Und am Ende der Reise, wenn es um die Interpretation von Ergebnissen geht oder dass wir Maßnahmen entscheiden, dann brauchen wir wieder Menschenkenntnis, wir brauchen Change-Erfahrung, wir brauchen sowas wie Kultursensitivität. Und da ist mir wichtig, in der Diskussion dazu beizutragen, dass die Menschen da die Angst verlieren. Und dann, klar, gibt es auch Horrorszenarien. Viele Schlagzeilen, die wir heute in Zeitungen lesen, warnen vor extremem Jobverlust, sowohl in der Produktion als auch in der Medizin, in der Steuerberatungskanzlei. Viele haben da Angst. Und die Angst ist für mich oft eine Angst vor dem Fremden. Also sowas wie Xenophobie, das, was ich nicht kenne, ist bedrohlicher. Und da KI eben eine Technologie ist, die wir heute noch nicht verstehen, haben wir eben schnell große gesellschaftliche Ängste, sei es Jobverlust oder auch Angst vor autonomen Waffensystemen.
Worum oder wo ist die Angst denn begründet? Wo laufen wir Gefahr, den Anschluss zu verlieren, Verena?
Also begründet finde ich sie da, wo wir Anwendungsfälle haben, bei denen Skepsis angebracht ist. Also was, wenn wir nicht genau wissen, auf welchen Daten die KI zu ihrer Einschätzung kommt? Und ich nehme mal ein Beispiel, Vorauswahl Bewerbungen. Ich habe einen behinderten Mensch ausländischer Herkunft, der wohnt in Berlin-Neukölln. Und wenn ich jetzt den Algorithmus mit Daten trainiere, dann kann es passieren, dass er mir den aussortiert, weil die Produktivität dieses Profils vom Wunschprofil abweicht. Also wir kommen da an Grenzen, die heute noch nicht komplett reguliert sind. Aber das verändert sich auch. Die Bundesregierung arbeitet am Betriebsrätestärkungsgesetz, um die Mitbestimmung klarzustellen. Wir arbeiten europaweit an nationalstaatlichen Transparenzregeln, Algorithmuskatasten und auch an europaweit bindenden Regeln für KI. Das ist auch eine notwendige Gestaltung, um solche Räume klar zu strukturieren. Und du hast gesagt, ist die Angst begründet oder verlieren wir den Anschluss? Ja, ich rechne mit Strukturverschiebungen zwischen Wirtschaftszweigen. Das heißt, wir werden neuen Stellen haben. In Branchen wie Automotive wird sicherlich das Jobwachstum zurückgehen. Aber wir werden Jobs neu und mehr haben im Dienstleistungssegment. Und wir werden an der Schnittstelle Mensch-Maschine händeringend nach Fachkräften suchen. Allein, wenn du dir die Demografie anschaust und die Babyboomer-Rentenwelle, dann haben wir eben eher das Problem, dass wir noch mehr um Talente kämpfen. Und deshalb, glaube ich, können wir auf gar keinen Fall die Hände in den Schoß legen, sondern wir müssen da ein Stück auch der Realität ins Auge schauen. Denn die globalen Player, die Künstliche Intelligenz und die Forschung heute treiben, die kann ich an zwei Händen abzählen. Und die steuern mit ihren Plattformen 7 Milliarden Endkunden. Deshalb verdienen die auch so viel Geld, dass sie enorm investieren. Und es wird gerade in Europa, finde ich, Zeit, unser Know-how da auf- und auszubauen. Sonst wird der Kuchen einfach ohne uns verteilt.
Was sind denn generell die Problemfelder oder Anwendungsgebiete, die durch KI optimiert werden können? Oder anders gefragt, gewinnen wir Menschen denn zukünftig viel wertvolle Zeit, um unsere Energie in ganz andere Themenfelder zu investieren, als wir es heute noch machen?
Ja, ich meine, da hast du eine schöne ressourcenorientiert reframte Vorlage mir schon zugespielt. Es geht darum, dass wir Unmengen von Daten in Sekundenbruchteilen verarbeiten wollen, weil sich die Technologie dahin entwickelt, weil sie die Komplexität unserer Welt verändert. Und da werden wir KI brauchen, um überhaupt diese Komplexität verarbeiten zu können. Nicht nur, weil sie schneller ist, sondern weil sie in der Menge noch mit Daten umgehen kann, bei der wir schon aussteigen. Und das hilft uns, weil sie uns helfen kann, zuzuordnen, auch Alternativen auswählen, Empfehlungen abgeben, Ressourcen priorisieren und strukturieren. Die kann Trends erkennen, vielleicht Ähnlichkeiten in bestimmten Datensätzen oder Muster ableiten. Und damit kann ich in jedem Unternehmensbereich enorm viel machen. Wenn ich mal nehme Kundenschnittstelle, dann kann ich natürlich Kundenverhalten analysieren und vorhersagen. Ich kann Zielgruppen besser segmentieren. Ich kann Interessenten verfolgen. Ich kann Preise dynamisch anpassen. Ich kann Werbung in Echtzeit vermarkten. Vieles davon sehen wir heute schon im Einsatz.
Gehen wir jetzt mal noch einen Schritt weiter. KI ist im besten Fall ja kein Zoo voller Tools und Einzellösungen, hast du mal gesagt. Magst du denn einen ganzheitlichen Blick wagen auf das Thema Performance Management? Also darunter verstehen wir traditionell ja eher so das Top-Down-Runterbrechen der Belegschaftsleistung auf das Unternehmen oder auf die Unternehmensziele. Welche Rolle spielt denn KI im Performance Management, Verena?
Ja, du hast es schon mit deinem Stichwort erwähnt. Also es ist heute so oft top-down angedacht und da kann Künstliche Intelligenz helfen, das mehr auf 360 Grad auszurichten. Also mehr Beteiligte in den Prozess einzubeziehen auf Basis von unstrukturierten Daten, wenn es darum geht, die Performance eines Menschen oder eines Teams erfassen zu wollen. Ich könnte zum Beispiel auch E-Mails verarbeiten mit unstrukturiertem Text oder den Fortschritt von Teams beobachten, wenn ich Prognosen und Empfehlungen abgeben will. Das ist nicht unumstritten. Also Zalando hat zum Beispiel seit 2016 die App Sonar eingeführt bei einem Drittel der Beschäftigten. Und das ist eine KI-basierte Software zur Leistungsbewertung. Und die Beschäftigten sollen von ihren Kolleginnen und Vorgesetzten bewertet werden in Leistung, Sozialverhalten, Stärken und Schwächen. Und die nutzen das Tool jetzt, um zu entscheiden, ob jemand befördert wird oder ob er mehr Gehalt bekommt, weil sie sagen, wir wollen es nicht allein vom Urteil eines Vorgesetzten abhängig machen. Das heißt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zweimal im Jahr nominieren können mit ihrer Führungskraft zusammen, welche 8 anderen, die in ihrem Umfeld arbeiten, sie beurteilen sollen. Und dann fließen noch weitere Ergebnisse ein, Personalbeurteilung, Leistungsdaten, Echtzeitbewertungen, alles Mögliche. Und der Algorithmus teilt dann in 3 Gruppen und sagt, hier haben wir die Top-Performer, das sind unsere Potenzialkandidaten, die qualifizieren wir weiter bis zur Beförderung. Wir haben das andere Ende der Skala, die Schlechtleister, Schlechtleisterinnen, Low-Performer und die mittlere Gruppe Good-Performer, die hat halt keine Ausschläge nach oben und unten. Alle 3 Gruppen können sich dann mit ihren Entwicklungszielen befassen, aber die Top-Leister, Top-Leisterinnen qualifizieren sich für Karriereschritte und kriegen Prämien. Und da gibt es natürlich Gegenwind. Verdi-Vorstand hat Zalando vorgeworfen, emotionalen Stress auszulösen, sie auch gegeneinander in Stellung zu bringen. Die sagen, der Algorithmus ist nicht transparent. Und man kann sich da wirklich drüber streiten, weil die Frage, ob jetzt die klassische Bewertung von Vorgesetzten im jährlichen Personalgespräch gerecht ist im Vergleich dazu oder ob so eine 360-Grad-Lösung mehr Gerechtigkeit bringt. Denn du hast gesagt, Top-Down-Bewertung durch eine Führungskraft, die hat ja auch einen Nasenfaktor. Umgekehrt kann ich auch Kritik verstehen von Verdi, weil wir gehen natürlich in den Bereich von automatisierter Leistungskontrolle, die auch schnell zur Rundumüberwachung werden kann. Und da schauen wir auf Amazon, die haben Patente angemeldet für Armbänder, die falsche Bewegungen erkennen. Für Paketzusteller, Zustellerinnen kann es erstmal hilfreich sein, weil sie Tipps geben für bessere Performance. Aber ich weiß jetzt nicht, ob du mit einem Armband rumlaufen möchtest im Büro.
Nein.
Damit deine Stimme immer sagt, ob jetzt der Weg zur Kaffeeküche vielleicht nicht der ganz effizienteste war oder ob du beim Schuhzubinden eher links als rechts anfängst.
Kurzum, KI wirkt raketenmäßig, ja. Der Mythos also, dass KI nur noch etwas für Data Scientists oder irgendwelche IT-Nerds ist, der ist aufgehoben. Also du positionierst ja ganz klar, wir brauchen in allen Fachbereichen des Unternehmens auch gewisse Trainer, Psychologen. Du sagtest mal Ethiker, KI-Versteher. Das heißt, diese Neugier allein der Menschen, die wird ja nicht mehr genügen. Das heißt, wie verändert denn KI die Unternehmenskultur oder auch die Rollen der Akteure in einem Unternehmen? Wie ist da dein Bild, Verena?
Ja, ich fange vielleicht wieder damit an, warum es notwendig ist, auch Kulturarbeit zu machen. Egal, ob sich jetzt ein Unternehmen KI öffnet, so wie du es von dem Beispiel eures Partners in Bruchsal beschrieben hast oder nicht, es verändert sich ja was, weil um uns herum die Entwicklung weitergeht. Und Automatisierung geht weiter. Das wird dazu führen, dass wir eine Spaltung in 2 Klassen in unserer Belegschaft riskieren. Denn wir haben Arbeitskräfte mit geringer oder veralterter Qualifikation. Das sind vielleicht künftig auch Jobs an der Kasse, im Logistikzentrum oder im Fastfood-Restaurant. Und die Gefahr ist, dass solche Jobs entweder ganz wegfallen oder noch eintöniger werden. Und auf der anderen Seite habe ich Menschen, die dazulernen können und wollen und die profitieren, weil sie mehr Gestaltungsfreiheit kriegen, mehr Know-how haben, weil ihnen die manuellen, repetitiven Tätigkeiten abgenommen werden. Und die ungelernten Kräfte verlieren, weil sie vielleicht nur noch Befehle von Maschinen ausführen. Und deshalb glaube ich, wir brauchen sowieso in allen Unternehmensgrößen eine Qualifizierungsoffensive, damit wir als Gesellschaft nicht den Anschluss verlieren. Und wir müssen digitale Bildung organisieren, die auf die Jobs von morgen vorbereitet, damit wir nicht eben Teile der arbeitenden Bevölkerung, die ja in Deutschland eh immer knapper wird, komplett verlieren. Und das heißt, dass ich mich als Unternehmen, egal ob ich KI schon aktiv einsetze oder nicht, damit auseinandersetzen darf, wie ich die Menschen qualifiziere. Und das ist ganz wichtig, wenn ich Budgets plane, weil es nicht nur hilft, jetzt in teure Technologie zu investieren, sondern mindestens genauso viel in die Weiterentwicklung meiner Menschen.
Der Zenit ist längst überschritten. Du hast es eben schon angedeutet, dass Talente miteinander darum ringen müssen, auf eine der nur ganz wenigen absolut begehrten Stellen in einem Unternehmen eingestellt werden. Und Unternehmen sich damals entspannen, so die Besten der Besten aus einer Fülle an Bewerbungen rauspicken konnten. Das war im weiten Teil der Unternehmen zumindest so. Es gibt sicherlich einige Ausnahmen. Vielmehr klagen aber Unternehmen heute über Fachkräftemangel. Und dieses Ringen, das findet jetzt auf der ganz anderen Seite statt, also bei den Unternehmen, und zwar um Talente. Wie lässt sich denn mit KI Nachfolge regeln?
Nachfolge regeln oder auch vermeidbare Kündigungen zu verhindern. Ich möchte es mal dahin ausweiten, weil du hast den Fachkräftemangel angesprochen und das wird ja zu einer sehr wichtigen HR-Aufgabe. Das kann also sein, dass ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anspreche, bevor sie sich auf dem Arbeitsmarkt umschauen oder eben andere schon frühzeitig qualifiziere, damit sie in die Schuhe einer Person treten können. Und wenn uns da KI-Algorithmen frühzeitig Signale geben, dann können Führungskräfte im persönlichen Gespräch früher als bisher Bedürfnisse sondieren und vielleicht auch alternative Chancen oder Entwicklungswege besprechen. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass wir in der Zukunft noch mehr sowas wie fluide Unternehmen haben, die mit Wechseln anders umgehen, weil wir sowieso die klassischen Unternehmensgrenzen aufweichen. Wenn Menschen aus verschiedenen Arbeitsformen, Unternehmen, Branchen, Erdteilen in einem Projekt durch einen Algorithmus zusammengebracht werden, dann arbeiten wir mehr oder weniger in Ökosystemen. Und da ist es ganz natürlich, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen und gehen, so wie sie ja auch die Rolle im Team oder im Projekt häufig wechseln. Und dann kann eine künstliche Intelligenz in so einem Ökosystem Kontakt halten und quasi mein Netzwerk als Unternehmen managen, damit die Verbindung zu Talenten nicht ganz abbricht und wir vielleicht später wieder zusammenfinden. Das ist jetzt noch ein bisschen Zukunftsmodell. Ich gehe nochmal zurück ins Jetzt. Du findest in vielen großen HR-Softwareprogrammen schon Kündigungsprognosen im Rahmen von People Analytics. Also SAP SuccessFactors zum Beispiel nutzt über 2000 Personalkennzahlen, um daraus solche Prognosen abzuleiten. Das sind ganz einfach demografische Daten, Vergütung, Leistungsbewertungen, Stellenkategorien, auch so Nachfolgebereitschaft, Betriebszugehörigkeit, tausend andere Dinge. Und damit können die eben anzeigen, welche Faktoren die Kündigungswahrscheinlichkeit steigern oder senken. Und das ist bei vielen großen Unternehmen im Einsatz. Also Hewlett-Packard hat zum Beispiel damit erkannt, dass Beförderungen nur dann das Kündigungsrisiko senken, wenn zugleich das Gehalt steigt. Wenn ich viel befördert werde, aber im Gehalt nicht wachse, dann sorgt die Beförderung eher dafür, dass das Wechselrisiko steigt. Jetzt würdest du sagen, okay, das ist ein No-Brainer, da wäre ich auch drauf gekommen. Ich kann das halt viel feiner mit solchen Programmen rausfinden und dann darauf achten, dass da ich nicht mit einer Person auf den falschen Weg abbiege oder sie frühzeitig anspreche.
Jetzt habe ich ja noch einen kleinen Tipp für unsere Zuhörer. Bei Schäfer-Pörschel ist ein aktuelles Buch erschienen. Künstliche Intelligenz in der Personalarbeit. Was erwartet die Leser darin?
Ich hoffe, dass sie da einen weiteren Blick draus mitnehmen, weil viele eben bei KI im Personal erstmal an omnipotente Tools denken, wie Chatbots auf einem Karriereportal oder Videointerviews im Recruiting. Und einerseits will ich unterstützen beim Realitätscheck, also welche Tools gibt es heute mit KI rund um People und Culture und welche davon dienen wirklich Unternehmen und Belegschaft. Da sind Fragen drin, wie wir sie verantwortlich und ethisch sensibel einführen, und ich schreibe auch über die Wechselwirkung von künstlicher Intelligenz und menschlicher Kooperation, also wie können wir es gestalten, damit die Arbeit für die Menschen befriedigender wird und wie gehen wir mit der Kulturveränderung um. Es geht also auch um die Rolle von HR. Ich glaube, dass sie sich total dreht und dass es sich lohnt, da jetzt neugierig zu sein und hinzuschauen. Und ganz praktisch geht es um viele Anwendungsfälle mit KI. Da ist zum Beispiel im Recruiting enorm viel los schon, weil wir ein großes Datenvolumen haben. Und wir können auf berufliche Netzwerke zugreifen, wir können auswerten, vergleichen. Also überall da, wo KI ihr Potenzial ausspielen kann, berichte ich eben aus Praxisbeispielen.
Aus vollem Herzen Zukunftsoptimistin, charmant, fundiert und ehrlich. Liebe Verena, wir sind für unsere heutige Folge auch schon am Ende angekommen. Meine drei Juwelen aus unserem Gespräch. KI ist nur so gut wie die Daten, mit denen sie trainiert werden. Der Mensch führt und entscheidet nach wie vor. Zweitens, KI-Einsatz fördert im Unternehmen den Zugewinn von Wissensaufgaben statt das stetige Praktizieren monotoner Arbeitsvorgänge. Das schafft Chancen für die Mitarbeiterentwicklung und zugleich Wettbewerbsteile für das Unternehmen. Und drittens, KI unterstützt die Wirkkraft von Ökosystemen. Talente können so nachhaltig im Unternehmensnetzwerk gehalten werden. Schlüssel jedoch ist über allem und bleibt auch dabei der Mensch. Denn nur das menschliche Gespür für Kultur und Beziehungen und vor allem Wertschätzung kann ein Netzwerk aufrechterhalten. Verena, herzlichen Dank für deinen Gedankentank und dafür, dass du heute mein Gast warst beim Heimspiel in Köln. Im perfekten Match zu dir als Vordenkerin für Zukunftsökonomie möchte ich euch da draußen, liebe Zuhörer, auch unsere Podcast-Folge aus März ans Herz legen bzw. ans Ohr legen. Zu Gast war bei mir Wirtschaftsphilosoph Anders Inzet, der Rock'n'Roll-Plato, so nenne ich ihn gerne. Mit Anders Inzet habe ich mich über die Unart des Misstrauens im Unternehmen unterhalten. Darüber, dass Unternehmen Verletzlichkeit und Unperfektsein durchaus aushalten müssen und sogar fördern dürfen, um erfolgreich zu sein. Denn gemeinsames Geschichtenschreiben von morgen, das basiert überhaupt nicht auf Transport von Wissen durch einen Einzelnen, sondern vielmehr auf einem Miteinander schaffen und mit gemeinsam verrückten Ideen nach vorne kommen. Und diese Ideen, die ploppen ja normalerweise erst dann auf, wenn eine Fehlerkultur überhaupt erlaubt ist. Also ist das die Grundlage für Stabilität eines Unternehmens und der Gesellschaft. Also auf den Punkt gebracht, mit Anders Inzet gibt's einen guten Schuss Rock'n'Roll auf die Ohren, gemischt mit praktischer Philosophie. Seht es quasi als Neuvermessung der Unternehmenswelt. Ich verspreche euch, diese 20 Minuten eurer investierten Zeit, die lohnen sich alle Male. Danke, dass ihr da draußen uns heute ein Ohr geschenkt habt. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich sehr auf euch. Eure Janice Köser.